Deutschlandfunk. Der Tag.
Wir sind heute in einer anderen Welt aufgewacht. Nach Monaten der Vorbereitung von Lügen und Propaganda hat Präsident Putin heute Nacht entschieden, seinen Drohungen schreckliche Taten folgen zu lassen.
Das hat Außenministerin Annalena Baerbock am Morgen des 24. Februar gesagt. So alt ist diese andere Welt schon. Wie fühlt sie sich an, vor allem für die Menschen, die sie jeden Tag spüren? Ich spreche gleich mit unserem Korrespondenten in Kiew darüber. Außerdem spreche ich über die Linkspartei, denn die sucht nach den Wahldebakeln der letzten Zeit neue Köpfe an der Spitze. Und heute haben zwei Männer ihren Hut in den Ring für den Co-Vorsitz geworfen. Auch das gleich ein Thema in der Tag im Deutschlandfunk an diesem Dienstag, den 24. Mai 2022. Ich bin Philipp May. Hi. Vor 3 Monaten, am 24. Februar, war Florian Kellermann unser Korrespondent in Moskau, wo er seine persönliche Zeitenwende erlebte. Über den Umweg Warschau ist er jetzt in Kiew gelandet, wo er von uns über den Krieg berichtet. Hallo Florian.
Hallo.
Wie erlebst du die Stadt im Vergleich zu Vorkriegszeiten?
Ja, die Stimmung ist schon deutlich ernster. Vor allem der Frühling in der Ukraine und in Kiew war ja besonders schön. Lange graues, kaltes Wetter und dann blüht alles auf und die Menschen waren dann vor allem auf den Straßen eben am Abend mit einer Flasche Bier und die ganze Stadt war voller junger Leute. Das ist jetzt anders. Die Leute bleiben jetzt mehr zu Hause. Es sind ohnehin weniger Menschen natürlich in der Stadt. Es gibt ja auch eine Ausgangssperre ab 11 Uhr abends bis morgens um 5. Und die Nachrichten eben, die den Menschen in den Köpfen stecken, auch die Nachrichten über Verluste, über Tote und darüber, dass Russland eben weiterhin der Ukraine das Existenzrecht abspricht und das alles nicht vorbei ist. Auch obwohl die russischen Truppen mittlerweile ziemlich weit wegstehen von Kiew, sind ja abgezogen hier Anfang April aus der Gegend. Trotzdem ist der Krieg präsent, nicht zuletzt auch durch die Luftalarme, die es eigentlich jeden Tag gibt. Das heißt, dann heulen die Sirenen und dann soll man sich in die Luftschutzkeller beziehungsweise einfach in die Keller begeben. Viele machen das aber nicht mehr. Das haben sie am Anfang gemacht, aber das würde dann doch eben den Schlaf zu sehr stören, sagen sie. Und bleiben jetzt erstmal in ihren Wohnungen und denken, es wird schon nichts passieren.
Wie sichtbar ist der Krieg noch in Kiew im Straßenbild?
Ja, es gibt Sandsäcke vor bestimmten Gebäuden, falls es doch wieder Beschuss geben sollte, dass die irgendwie geschützt sind vor Splittern. Es gibt Plakate, die die Menschen dazu auffordern, nicht aufzugeben. Da steht dann eben drauf, wir werden siegen, solche Dinge. Und ansonsten, gestern habe ich eine lange Schlange gesehen vor der Post. Da gab es offenbar wieder eine Briefmarke, eine patriotische Briefmarke zu kaufen. Und außerdem sind die Preise sehr stark gestiegen, für Lebensmittel vor allem. Das ist also für Ukrainer jetzt wirklich teuer geworden. Früher konnte man schon sagen, die Ukrainer sind nicht reich, aber die Lebensmittel sind auch relativ billig und man kann dann schon damit über die Runden kommen, was man so verdient. Aber das ist jetzt anders geworden, nochmal verstärkt ja auch dadurch, dass viele nicht normal arbeiten können, weil ja auch die Wirtschaft zusammengebrochen ist durch den Krieg.
Wo du es gerade schon angesprochen hast, Präsident Zelensky spricht ja, dass es derzeit zwischen 100 und 150 Toten täglich gibt in den umkämpften Gebieten im Osten und im Süden. Wie gegenwärtig ist der Tod derzeit in Kiew?
Ja, gar nicht so gegenwärtig und die Menschen sprechen da auch nicht so wahnsinnig viel drüber, weil es eben, weil sie einerseits sagen, es ist schlimm, wir haben diese Opfer und das ist furchtbar für uns, aber andererseits eben auch, wir können jetzt gar nicht anders, als eben uns zu verteidigen und wir haben ja auch gesehen, was die russische Armee macht, wenn sie ein Gebiet eingenommen hat. Das haben die Kiewer erfahren durch die Menschen, die hier aus dem Umland immer wieder nach Kiew kommen, auch geflohen sind aus diesen Städten hier, die gar nicht weit weg sind, eben Izium, Hostomel, Butscha vor allem. Sie wissen, dass da wahnsinnige Opfer zu beklagen waren, eben durch Gräueltaten der russischen Armee. Und deswegen verbieten sie sich, so habe ich das Gefühl, zumindest so ein bisschen jetzt über die Kriegstoten dann zu sprechen. Ab und zu kommt es dann eben schon vor. Ich habe zum Beispiel mit einer Ärztin gesprochen, die in der Territorialverteidigung ist, also die auch bis vor 3 Monaten nichts mit Armee zu tun hatte. Die ganzen Menschen, die da in dieser Territorialverteidigung sind, hatten bis vor wenigen Monaten oder die meisten damit nichts zu tun. Und die jetzt aber doch sagt, ja, wenn es sein muss, dann gehe ich auch an die Front und kämpfe. Ich habe dort viele Bekannte und Verwandte schon, aber es werden immer weniger, hat sie gesagt, weil eben dort auch viele fallen.
Es hat massive Fluchtbewegungen gegeben in den ersten Kriegswochen, du hast es gesagt, die Stadt ist leerer. Was ist mit denen, die jetzt noch da sind? Möchte von denen noch jemand fliehen?
Nein, eigentlich nicht. Das ist ja jetzt der umgekehrte Trend, die umgekehrte Bewegung zu beobachten, dass Menschen zurückkehren nach Kiew. Die sagen einfach, wenn sie am Bahnhof ankommen und dann gefragt werden, ja, wir wissen, es ist immer noch nicht sicher hier in der Hauptstadt, aber wir haben es einfach auch nicht mehr ausgehalten. Wir haben uns gesehnt, denn es sind ja vor allem Frauen und Kinder geflohen. Die Männer durften ja auch gar nicht ausreisen, nur in Ausnahmefällen oder wenn sie eben älter als, wenn sie älter als 65 oder 60, da müsste ich jetzt verdammt, oder wenn sie eben ein bestimmtes Alter nicht überschritten haben. Und die Familien waren getrennt und das hat natürlich auch Probleme bereitet. Vor allem haben die Frauen und Kinder sich gesehen dann nach den Vätern und Ehemännern und kommen jetzt zurück, obwohl es die ukrainische Staatsführung eigentlich auch noch nicht empfiehlt. Das heißt immer noch, es ist nicht sicher, nirgendwo in der Ukraine, es können immer Marschflugkörper an alle möglichen Stellen fliegen und das tun sie ja auch, selbst bis Lemberg. Bis ganz in den Westen fliegen ja die russischen Marschflugkörper. Und auch Präsident Zelensky hat gesagt, er würde gerne die Menschen jetzt einladen, zurückzukommen, aber er kann es noch nicht tun. Trotzdem kommen sie.
Schauen wir kurz auf die militärische Lage. Im Westen sind die meisten Beobachter davon ausgegangen, dass Russland schnell große militärische Erfolge feiern wird und sich dann wahrscheinlich mit einem, ja, eine Art Partisankrieg herumschlagen muss. Ein bisschen vielleicht wie die USA im Irak oder Afghanistan, so in der Art. Aber es ist ganz anders gekommen bisher. Die ukrainische Armee hält viel besser stand, als alle gedacht haben. Haben die Menschen in der Ukraine das erwartet?
Ich glaube, die Menschen haben sich keine so großen Gedanken gemacht, wie das dann alles ablaufen wird. Sie haben das Thema so ein bisschen weggeschoben vor dem Krieg, weil sie es nicht glauben wollten, dass so etwas passieren kann. Das habe ich hier immer wieder gehört. Wir haben es bis zuletzt auch nicht glauben wollen, dass die uns wirklich angreifen. Und deswegen gab es keine so hundertprozentigen Erwartungen. Was man natürlich sicher sagen kann, ist, dass es die russische Seite so nicht erwartet hatte. Das sieht man ja daran, wie der Krieg geführt worden ist in den ersten Tagen. Also wie Russland in einer Art von Hurra-Offensive da an allen Stellen vorgedrungen ist und eben gedacht hat, dass man offenbar schnell nach Kiew kommt und den Präsidenten hier internieren kann oder sogar umbringen kann. Ja, das hat man nicht gedacht, was eine Diskussion, die geführt werden wird, die bisher nur im Stillen geführt wird, das heißt eben nicht öffentlich geführt wird, ist, warum hat Russland eben trotzdem, obwohl die Ukraine kampfbereit ist und ihr Militär aufgebaut hat, warum hat Russland trotzdem im Süden der Ukraine so große Teile erobert? Was ist da passiert? Warum sind da zum Beispiel Brücken von der Krim aufs Festland nicht gesprengt worden, über die die russische Armee viel schneller vorstoßen konnte, als wenn sie nur die schmale Landverbindung zur Verfügung gestanden hätte? Diese Diskussion wird noch auf die Ukraine zukommen.
Aber es wird schon... Diese Fragen werden schon gestellt.
Sie werden gestellt in Expertenkreisen und ab und zu kommt auch mal die Frage im Fernsehen. Aber sie werden wirklich nicht offensiv gestellt. Also es wird nicht tatsächlich jetzt gefragt, Herr Zelensky, was ist da passiert? Wer hat uns da verraten? Denn das ist ja der Verdacht, dass es an höchster Stelle in der Ukraine hier jemanden gegeben hat, auch höchste Stelle zum Beispiel im Militär, der dafür gesorgt hat, vielleicht auch mehrere Menschen, dass diese Brücken zum Beispiel nicht gesprengt worden sind, dass es dort auch keine Minen gegeben hat, dass es nicht vermint war. Denn das war eigentlich der Plan, die russische Armee so aufzuhalten. So hat es ja auch geklappt bei dem russischen Vormarsch auf Kiew. Da sind Dämme gesprengt worden in ganz großem Stil, auch Brücken gesprengt worden. Dadurch sind die Flüsse über die Ufer getreten und dadurch ist der russische Vormarsch zum Erliegen gekommen oder zumindest stark verzögert worden und die Ukraine konnte sich sammeln und eine Verteidigung aufbauen.
Wenn davon die Rede gewesen ist, dass die Ukraine und Russland eigentlich Bruderstaaten sind, dann war das ja nicht falsch. Es gab enge Bindungen vieler Menschen nach Russland. Was ist davon nach 3 Monaten Angriffskrieg noch übrig?
Davon ist eigentlich so gut wie gar nichts übrig bei den Menschen, mit denen ich gesprochen habe. Und das ist wirklich ein ganz signifikantes Thema. Und das ist auch was, was die Menschen hier wirklich entsetzt, dass bekannte Verwandte in Russland, mit denen sie jahrelang sich gut verstanden haben, mit denen sie gemeinsam in den Urlaub gefahren sind, mit denen sie sich gegenseitig eingeladen haben, gut befreundet waren, dass die ihnen, wenn sie versuchen, sie anzurufen, das haben manche getan, schon 2014, Krim-Annexion, Stichwort auch Krieg im Donetsk-Becken, aber jetzt auch nochmal versucht anzurufen und zu erklären, was hier wirklich los ist in der Ukraine, dass sie da auf komplett taube Ohren stoßen, in den allermeisten Fällen, und das als ukrainische Propaganda dann abgetan wird und die Menschen in Russland eher dem glauben, was bei ihnen in den Medien berichtet wird, das entsetzt die Ukrainer wirklich. Das ist auch menschlich eine wahnsinnige Enttäuschung, die Ukrainer hier erleben, und sie können es nicht fassen.
Wie schauen die Ukrainer auf den Westen, insbesondere auf Deutschland natürlich?
Ja, das ist die Frage, mit wem man sich unterhält. Wenn man sich mit Politikern oder Entscheidungsträgern unterhält, dann bekommt man die Diskussion auch so mit, wie sie in Deutschland geführt wird. Macht Deutschland genug? Warum zögert Deutschland? Alles schön und gut, dass ihr uns humanitär helft. Warum wollt ihr uns keine Waffen geben? Warum glaubt ihr weiterhin, dass ihr eine Pflicht habt gegenüber Russland wegen des Zweiten Weltkriegs und der Opfer der Sowjetunion, aber keine Pflicht gegenüber der Ukraine, die auch wahnsinnig viele Opfer oder sogar die meisten Opfer in der Sowjetunion zu beklagen hatte? Allerdings, wenn man mit den Menschen spricht, ergibt sich ein anderes Bild. Die sehen eher, wie die Ukrainerinnen und Ukrainer in Deutschland aufgenommen werden. Das hören sie wie herzlich. Und da hört man eigentlich eher Dankbarkeit auch von denen, die aus Deutschland zurückkommen, über die Hilfsbereitschaft, die sie dort erfahren haben.
Worauf stellen sich die Menschen in der Ukraine noch ein in den kommenden Monaten? Beziehungsweise glauben Sie an ein schnelles Ende?
Nee, sie glauben nicht mehr an ein schnelles Ende. Das gab es mal so vor 2 Monaten ungefähr, als die russische Armee sich zurückziehen musste hier aus dem Gebiet Kiew, auch aus dem Norden der Ukraine. Und wo man den Eindruck hatte, die sind ja komplett unorganisiert und bringen gar nichts zustande militärisch. Da gab es schon so ein bisschen die Hoffnung, wenn wir jetzt eben dagegenhalten und so weitermachen wie bisher, dann können wir die ganz schnell auch wieder aus der Ukraine vertreiben. Denn das ist letztendlich das Ziel der allermeisten Ukrainer. Das hat sich ein bisschen gelegt, denn die russische Armee hat sich ja gesammelt und hat ihre Kräfte konzentriert. Im Donetsk-Becken macht einiges eben besser, als sie es bisher gemacht hat, konzentriert sich auf ihre Stärken, das starke Artilleriefeuer, versucht dort jetzt eben systematischer vorzugehen. Und das haben die Leute jetzt hier auch mitbekommen in der Ukraine, dass das ein langer Krieg werden kann, und gehen davon aus, dass sie sich noch Monate auf Krieg einstellen müssen.
Was viele westliche Politiker immer wieder sagen und auch Olaf Scholz, der Bundeskanzler, gesagt hat: Die Ukraine entscheidet, welche Kompromisse sie zu machen bereit ist, wenn es zu Verhandlungen kommen sollte. Wozu sind die Menschen bereit? Zu wie viel Kompromiss?
Ja, sie sind zu gar nicht mehr so viel Kompromiss bereit, denn es ist eben sehr viel passiert. Wenn man vor dem Krieg die Menschen gefragt hätte, wollt ihr, dass die Krim wieder ukrainisch wird? Was ist mit dem Donetsk-Becken, mit den besetzten Teilen dort, wo diese sogenannten Volksrepubliken entstanden sind, wo es ja auch schon wahnsinnige Zerstörungen gegeben hat? Dann hätten viele gesagt, und haben auch viele gesagt, nicht öffentlich, nicht laut, aber so unter der Hand: Ja gut, da auf der Krim gibt es viele, die sich mit Russland verbunden fühlen. Wenn die unbedingt weg wollen oder wenn das eben verloren ist für uns, ist klar, es hat keine Abstimmung gegeben. Man weiß nicht, wie das demokratisch verlaufen wäre. Aber dann ist es kein so großer Verlust für die Ukraine. Aber jetzt gibt es eben diesen russischen Angriffskrieg, diese ganzen Opfer und vor allem ja auch diese Gräueltaten, die die Menschen aus nächster Nähe mitbekommen haben, von denen sie zumindest gehört haben von Freunden. Dieses Entsetzen darüber, wie sich Russland hier verhält, diese Brutalität, auch dieser Hass auf die Ukraine und die Gefahr, dass Russland wieder angreifen wird, wenn man jetzt dann irgendwie einen Waffenstillstand schließt, der Russland einen Teilerfolg zumindest zugesteht. Und dadurch hat sich die Stimmung hier wirklich auch konkretisiert. Und deswegen sagen eben so wie es ich wahrnehme, die allermeisten, wir müssen die Russen aus unserem Land vertreiben. Wir müssen sie auch so weit besiegen, dass sie diesen Krieg zumindest in der Ukraine verloren haben.
Florian, danke dir und vor allem alles Gute und pass auf dich auf in Kiew.
Danke.
Keine Partei ist bei den letzten Wahlen so dramatisch abgestürzt wie die Linke. 4,9% bei der Bundestagswahl. Nur dank dreier Direktmandate konnte die Partei überhaupt noch in Fraktionsstärke in den Bundestag einziehen. Aber dann wurde es richtig finster. Saarland, die Heimat von Oskar Lafontaine, 2,1%. Schleswig-Holstein, 1,7%. Und Nordrhein-Westfalen, 2,6%. Die Linkspartei ist im Westen nur noch Splitterpartei. Susanne Hennig-Welso, die eine Co-Vorsitzende aus Thüringen, hat schon hingeschmissen. Und Janine Wissler, die andere Co-Vorsitzende aus Hessen und vor einem Jahr auch Spitzenkandidatin für die Bundestagswahl, will dagegen weitermachen.
Ich habe was vor mit dieser Partei und ich möchte, dass diese Partei nach vorne geht, dass wir den Anspruch von Gerechtigkeit in allen Bereichen nach vorne stellen und eine Alternative für die Menschen bieten. Das ist das, wofür ich stehe und wofür ich mich gerne zur Wiederwahl stellen möchte.
Das hat Janine Wissler heute früh bei uns im Deutschlandfunk gesagt. Ende Juni ist Parteitag. Die Frage bei den notorisch zerstrittenen Linken ist aber, lässt man sie weitermachen? Und wenn ja, mit wem zusammen? Johannes Kuhn, unser Linkenbeobachter im Hauptstadtstudio, ist jetzt in der Leitung. Hallo Johannes.
Hallo Philipp.
Also, zwei Kandidaten auf den Parteivorsitz haben heute ihren Hut noch zusätzlich in den Ring geworfen. Sören Pellmann und Martin Schirdewan. Beide Namen sind eher was für Feinschmecker der Politikszene, um das mal so zu formulieren, so wie für dich. Fangen wir einfach mal mit Sören Pellmann an. Wer ist das?
Sören Pellmann ist ein Bundestagsabgeordneter aus Leipzig. Einer der drei Retter der Linken, kann man sagen, weil er das Direktmandat bei der Bundestagswahl im Leipziger Süden geholt hat. Eines von diesen drei Mandaten, das ja letztendlich trotz nur 4,9% der Linkspartei ja den Wiedereinzug in den Bundestag und sogar in Fraktionsstärke gesichert hat.
Okay.
Und seitdem ist eigentlich sein Standing in der Partei und man kann durchaus sagen, auch sein Ehrgeiz gewachsen. Er hat ja auch mal durchblicken lassen, dass er sich auch Fraktionsvorsitzender vorstellen könnte, wenn Dietmar Bartsch nicht mehr will. Dietmar Bartsch will aber immer, deswegen hat er sich da quasi dann schnell wieder zurückgezogen. Ja, und jetzt tritt er an. Bei seiner Pressekonferenz heute hat er sich als, ja, sag ich mal, Versöhner präsentiert. Denn auch er bemängelt, und da hören wir vielleicht kurz mal rein, eben dieses große linken Problem, fehlende Geschlossenheit.
Wählerinnen und Wähler, aber auch Genossinnen und Genossen wollen keine zerstrittene Partei. Sie wollen eine Partei, in die sie Hoffnung haben, die sie, wenn sie tatsächlich Sorgen und Nöte haben, ernst genommen werden, sich mitgenommen fühlen und niemanden, der sich über inhaltliche Dinge in der Öffentlichkeit streitet, wo man auch als Wählerinnen und Wähler nicht weiß, wofür stehen die eigentlich.
Ja, und wofür stehen die eigentlich, ist ja im Moment die große linken Frage. Und ja. Das wird ja interessant, auch wie man es dann beantwortet.
Dann reden wir doch mal über Sören Pellmann, wo der steht. Er gibt sich jetzt als Versöhner, als jemand dann dementsprechend, der im Zentrum dieser schillernden Linkspartei steht. Ist er dem gerecht geworden bisher?
Naja, ich sag mal so, er war jetzt vor diesem, er hat ja schon vorher das Direktmandat geholt, aber unter etwas einfacheren Bedingungen. Ich sage mal so, er war jetzt nicht unbedingt ein Aushängeschild der Fraktion und ist jetzt auch nicht unbedingt, auch jetzt, war nicht jetzt unbedingt jemand, der in der ersten Reihe steht und der jetzt irgendwie auf der Straße erkannt werden würde. Aber er hat eben seinen Wahlkreis gewonnen, betont auch immer, dass er im Wahlkreis verankert ist, dass er da viel Arbeit macht, dass er da immer ansprechbar ist, 24 Stunden und dass das eben, ja, ein Erfolgsfaktor für die Linke sein kann und muss. Er hat da gleich einen 10-Punkte-Plan vorgelegt. Also bessere Kommunikation, bessere Basisarbeit, eben klare Sprache, Rückbesinnung auf die Kernthemen. Ja, und er hat eben auch gesagt, ich gehöre gar keinem Flügel an. Ich bin in die Partei eingetreten und nicht in irgendeine Strömung. Und er ist auch einer der, obwohl es ja da parteiintern sehr viel Kritik gibt, sagt, man muss Sarah Wagenknecht einbinden. Ja, das hat er mir dazu gesagt.
Ja, wir haben 59.000 Mitglieder. Jeder und jede muss eingebunden werden. Und Sarah Wagenknecht hat eine besondere Außendarstellung. Sie hat einen besonderen Zugang auch zu Menschen. Und deswegen ist es wichtig, ihr Potenzial auch mit den Inhalten der Partei zu verknüpfen und sie nicht außen vorstehen zu lassen.
Ja, jetzt hat Sarah Wagenknecht sich schon vor einigen Wochen geäußert, dass Sören Pellmann ein Guter wäre. Und tatsächlich gab es da eine sehr starke Annäherung von ihm, wenn wir uns kurz zurückerinnern. Es gab ja zu Beginn des Ukraine-Kriegs eine Extra-Erklärung von 7 Links-Fraktionsabgeordneten, die dann gesagt haben, Russland ist der Aggressor, aber die NATO hat ja dies und das gemacht und ist mitschuld am Krieg. Ja, und unter diesen 7 Unterzeichnern waren eben nicht nur die üblichen Verdächtigen, die Sevim Dadelens, die Sarah Wagenknechts, die Klaus Ernsts, also aus der Westlinken, sondern eben auch Sören Pellmann. Der hat jetzt ein bisschen zurückgerudert schon, hat der dpa gestern ein Interview gegeben, das dann heute früh veröffentlicht wurde, wo er sagt, ja, das würde er jetzt nicht mehr so machen. Mhm. Und Stichwort NATO-Abschaffung etc., das steht gar nicht mehr zur Debatte. Präsentiert sich da also auch wieder eher in Richtung Mittellager, aber natürlich die Nähe zum Wagenknecht-Lager ist dann doch recht deutlich und da wird er sicherlich auch dann die Unterstützung bekommen. Allerdings ist eben dieser Wagenknecht-Flügel tatsächlich in der Bundestagsfraktion sehr viel stärker, als er dann de facto in der Partei ist.
Und die wählt ja am Ende den Vorsitzenden. Was ist mit Martin Schirdewan, der zweite Kandidat?
Ja, Martin Schirdewan, ein Europapolitiker, der ist da Co-Fraktionsvorsitzender der Linken im Europaparlament, 46 Jahre alt, Enkel des SED-Politikers Karl Schirdewan. Wer sich für Geschichte, für deutsch-deutsche Geschichte interessiert, erinnert sich vielleicht, Mitglied des ZKs der SED, der dann mit dem Stalinismus und vor allem mit Walter Ulbricht ein Problem bekam und dann als Kritiker ausgeschlossen wurde. Ja, und er ist ein Kandidat der Reformer, würde ich mal sagen, also dieser klassischen Ostlinken, die immer für sich de facto dann doch beansprucht, einen Teil dieser Doppelspitze zu stellen. Und er steht eben auch für diese Modernisierung. Das zeigen schon so ein bisschen seine Themen im Europaparlament, Digitalisierung, aber auch Finanz- und Steuerpolitik. Ja, und er steht eben, sagt er selber, für diese Modernisierung, für die Versöhnung von Ökologie und sozialer Gerechtigkeit, Digitalisierung und eben auch einer klaren Haltung gegenüber Putin-Russland. Er hat seine Kandidatur gleich mit einem ARD-Interview eingeleitet. Da hören wir mal kurz rein, was er gesagt hat.
Das heißt, wir brauchen eine programmatische Erneuerung. Das betrifft für mich vor allem die Versöhnung der sozialen und ökologischen Frage. Das betrifft für mich, da Antworten zu geben auf den digitalen Wandel aus Perspektive der abhängig Beschäftigten und derjenigen, die sich zum Beispiel die Teilhabe am technologischen Fortschritt nicht leisten können. Und das heißt für mich auch, Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik von Seiten der Linken neu zu definieren. Dann gewinnen wir das Vertrauen der Wählerinnen und Wähler wieder.
Ja, also Außen- und Sicherheitspolitik, schwieriges Thema. Er hat auch die Unterstützung von Benjamin Emanuel Hoff, der ja auch im Gespräch war, der Thüringer Staatskanzleichef, der wird nun als Vizevorsitzender kandidieren.
So, dann zähle ich jetzt mal kurz durch. Wissler 1, Pellmann 2, Schirdewan 3, macht 3 Kandidaten für 2 Plätze. Klingt nach Kampfkandidatur. Wie läuft das ab?
Ja, Linke, laut Satzung eine Doppelspitze, mindestens eine Frau. Nicht so wirklich festgelegt, aber dann doch traditionell durchgesetzt hat sich eben ein Westvertreter, eine Westvertreterin, ein Ostvertreter, Ostvertreterin, BASG, PDS, wir erinnern uns an den Zusammenschluss. Also das gilt weiterhin und das wird auch, glaube ich, weit, da gab es jetzt mal vor ein paar Wochen so Diskussionen, ob man das vielleicht mal ändern könnte, vielleicht auch nur mal eine Person an der Spitze haben sollte, aber nein, das wird so bleiben und auch in den entsprechenden Koordinaten. Pellmann, Schirdewan, beide aus dem Osten, die werden gegeneinander antreten, definitiv. Und Martin Schirdewan hat schon gesagt, er würde gerne mit Janine Wissler im Team antreten. Janine Wissler hat gesagt, sie möchte im Team antreten. Und ja, de facto, laut meinen Informationen, ist das nur noch sozusagen es wird jetzt nochmal anstandsmäßig gewartet, bis sich alle erklärt haben. Und dann werden die beiden tatsächlich gemeinsam antreten. Das wird sicherlich interessant. Wird sicherlich interessant, ob es dann ein Gegenduo gibt. Sören Pellmann hat gesagt, er will alleine antreten. Ja, und mal gucken, wie sich es dann ausschüttelt. Und gerade bei Janine Wissler wird es natürlich interessant, wie sie, die ja belastet ist als Nebenfigur dieser MeToo-Geschichte, die es gab in Hessen, aber eben auch als Verantwortliche und Mitverantwortliche für die katastrophalen Ergebnisse in den vergangenen Monaten. Ob sie dann mit 60% gewählt wird oder doch die Leute so hinter sich scharen kann, vielleicht mit einer guten Rede, dass sie vielleicht Richtung 80% kommt.
Ist das die letzte Chance für die Linkspartei?
Ja, die nächsten Jahre sind die letzte Chance, also der Parteitag noch nicht, aber natürlich sie muss, glaube ich, wieder zeigen, wenn sie über 5% kommen möchte bei der nächsten Bundestagswahl, dass sie ernst zu nehmen ist. Sie hat auch ein ganz großes Kompetenzproblem, dass ihr in ganz, ganz vielen Themen, unter anderem zum Beispiel in der Außenpolitik, sehr, sehr wenig Kompetenz zugewiesen wird. Auch in ökologischen Fragen, die ja für die Basis dann doch wichtig sind, auch sehr wenig und eigentlich nur in diesen sozialen Fragen. Und da ist natürlich dann schon die Frage, mit was gehe ich dann raus, mit welchen Gesichtern gehe ich auch raus. Auch hier wieder so ein Problem, Parteigrößen, die sind nicht wirklich nachgewachsen. Man hat bestimmte Konflikte eben auch inhaltlich vertagt. Ja, und jetzt steht man eben da, dass man am Ende des Tages sich schon fragen muss, ob überhaupt diese 3,5 Jahre bis zur nächsten Bundestagswahl reichen, um sich da gut aufzustellen. Denn de facto gibt es so viele Baustellen. Also wer auch immer das neue Vorsitzenden-Duo macht, hat eine Menge zu tun und muss schlauer agieren, muss trotzdem versuchen, Konsens zu finden, Zusammenarbeit zu finden, obwohl es dann nach dem Parteitag eventuell der Wunsch nach Zusammenarbeit nicht viel größer ist jenseits der Lippenbekenntnisse. Und das ist natürlich sehr, sehr schwierig, weil das merken tatsächlich auch die Wähler und Wählerinnen.
Eine Frage muss ich dir noch stellen, weil diese Gedankenspiele ja auf einmal wieder bemüht werden, das Szenario einer Zurückspaltung ist ja ein Zusammenschluss aus WASG und eben der alten PDS, die Linkspartei, dass die wieder im Raum stehen könnte, beziehungsweise dass sich dann möglicherweise sogar auch der pragmatische Teil, der Teil, der regieren möchte, so ich sage jetzt einfach mal die Bartsch-Linkspartei, dass die sich mittelfristig dann wieder der SPD annähern könnte bis zum Anschluss an die Sozialdemokraten.
Naja, da musste schon viel passieren. Tatsächlich, was sich spalten könnte, ich meine, wir haben immer recht einfache Modelle dafür. Ne?
Ja.
Da gibt es bestimmte Strömungen und dann gibt es was. Tatsächlich, wenn ich zum Beispiel frage, wo ist Sarah Wagenknecht irgendwie angesehen jetzt bei der Parteimitgliedschaft, dann ist es auch eine Generationenfrage. Dann ist es nicht nur, dass irgendwie die Westlinken alle Wagenknecht mögen und die Ostlinken alle Wagenknecht nicht mögen, sondern im Gegenteil.
Sie ist ja selbst aus, kommt ja selbst aus dem Osten.
Genau, aber da ist es auch dann so, dass bestimmte Positionen überall geschätzt werden und dass dann eher sozusagen die Jüngeren in der Partei ein Problem mit ihr haben und ein Problem mit ihrem Gesellschaftsentwurf auch, also weniger mit dem sozialen Entwurf, sondern dem Gesellschaftsentwurf. Aber um darauf zurückzukommen, mittelfristig kann ich mir das tatsächlich vorstellen, aber eher so im Sinne von Abspaltung dieser Traditionslinken, zu der eben Sarah Wagenknecht gehört, die wirklich tatsächlich keine Lust haben, da diese Modernisierung mitzumachen und die tatsächlich dann auch einfach auch ihre Mission nicht mehr sehen, solche Dinge wie Soziales und Ökologisches verbinden, wo die dann überhaupt relativ wenig Sinn darin sehen, sich an solche Projekte anzumachen. Das kann ich mir vorstellen. Andererseits, wenn man dann immer so fragt, kann das passieren irgendwie und kann Sarah Wagenknecht aus der Fraktion vielleicht austreten, die muss ja nur 2 Leute mitnehmen, dann ist es nur noch eine Gruppe im Bundestag. Sarah Wagenknecht weiß auch, dass sie, obwohl immer so getan wird, als würde sie irgendwie 25% kriegen, wenn sie eine Partei gründen würde, sie weiß auch, glaube ich, selber, abgesehen davon, dass sie keine Lust drauf hat, eine Partei zu führen, sie weiß auch selber, dass sie ohne die Linke keine Bewegung oder Partei gründen kann, mit der sie nur annähernd an die 5%-Hürde kommen.
Sie hat es ja mal so ansatzweise versucht und ist ja dann doch ziemlich kläglich im Sande verlaufen.
Exakt, mit Aufstehen.
War mal wieder hochinteressant. Danke dir, Johannes.
Sehr gerne.
Und das war's wieder für heute. Danke übrigens für die vielen netten Rückmeldungen vom letzten Mal. Hat mir gut getan. Wenn Sie wieder was Nettes schreiben wollen, dertag@deutschlandfunk.de. Kritik ist natürlich auch erlaubt. Ich bin Philipp May. Danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.